Wiederentdeckung in der Oper fördern, im Unterschied zu denen im Sprechtheater, oft nicht einmal oder doch kaum mehr im Forschungs- und Lehrbetrieb der Hochschulen präsente Werke zutage. Kaminski Solo, ein Podcast von Kultur Kaminski, dem Magazin für Künste und Lebensart. Heute in Kooperation mit dem Medienpartner StageSticker.de. Seien Sie gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer von Kaminski Solo und StageSticker.de. Krass, nicht anders lässt sich das Missverhältnis zwischen der Zahl von Wiederentdeckungen in Schauspiel und Oper bezeichnen. Denn wiederentdeckt wird im Sprechtheater seit langen Jahren kaum ein Stück. Darf dann doch einmal davon die Rede sein, so betrifft die Ausgrabung meist zwar auf der Bühne nicht mehr, doch immerhin in Forschung und universitärer Lehre präsente Werke. Keineswegs gänzlich verschollenes Mittel. So Ernst Tollers Hinkemann, für den sich in der vergangenen Spielzeit an Berlins Deutschem Theater der Vorhang öffnete. Tollers Stück über einen Heimkehrer aus dem Ersten Weltkrieg, dem die Genitalien in Fetzen geschossen wurden und der nun mit ansehen muss, wie sich seine Frau mit einem anderen vergnügt. Arbeit findet er auf dem Jahrmarkt, wo er als grässliche Attraktion Ratten und Mäusen die Kehle durchbeißt. 1923 in Leipzig uraufgeführt, gilt Hinkemann als Hauptwerk des dramatischen Expressionismus. Freilich auf der Bühne so gut wie abwesend. Da steigt die Frage auf, ob nicht selbst Goethes gegenwärtig kaum gespielte Iphigenie, das Inbild klassischen Dramas, unter Wiederentdeckung firmieren dürfte. Es ging anders. In den 70er und 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts lebten die Trauerspiele Caspar Daniel von Lohensteins wieder auf. Barockdramatik. Einen wichtigen Impuls hatte der Romancier und Ethnograph Hubert Fichte gegeben. Heftigste Affekte hineinpraktiziert in von Scharfsinnigkeit und Kostbarkeitsmetaphern prunkende Verse, boten mit ausgesuchten Grausamkeiten vereint Regisseuren wie Hans-Günther Heime unwiderstehliche Schlüsselreize. Heime brachte 1979 in Köln Epicharis, 1985 bei den Berliner Festwochen Sophonisbe, 3 Jahre darauf in Essen Kleopatra heraus. Bei den Ruhrfestspielen inszenierte er 2002 die beiden türkischen Trauerspiele des Barockdramatikers Ibrahim Bassan und Ibrahim Sultan. Doch ist Lohnsteins Tragödienschaffen längst wieder von der Bühne verschwunden und die Beschäftigung damit auf die Universitäten beschränkt. Des Sprechtheaters fehlende Erpichtheit auf Wiederentdeckungen vermute ich ganz wesentlich in der Neigung begründet, Romane in Bühnenfassungen umzugießen. Dramatisierte Klassiker der erzählenden Weltliteratur sorgen für bestens verkaufte Vorstellungen. Ob Werther oder Anna Karenina, auf die Bühne spedierte Romane der Weltliteratur füllen die Säle. Wahr ist, selbst Shakespeare nutzte epische Vorlagen. So für Ende gut, alles gut, sowie Romeo und Julia, Boccaccios Decamerone. Früh in der Geschichte der Oper griffen Tonsetzer und Librettisten auf Episches zurück. Später ließ Verdi La Traviata auf dem zeitgenössischen Romanerfolg von Dumas' Kameliendame fußen. Unzählige Romanvorlagen wurden zu Opern umformatiert, oft regelrecht veropert. Die Metamorphose von Epik ins Drama, sei es nun Sprech- oder Musiktheater, ist gängiges Unterfangen. Indes der Uhu vieler das Sprechtheater heimsuchender Bühnenfassungen von Romanen steigt aus der allzu merklichen Absicht, die schwachen Besucherzahlen anderer Inszenierungen aufzuwiegen. Oft sind sie für nichts als die Statistik produziert. Staats-, Landes- und Staatstheater bedienen hier ein Format, das einmal den Boulevardbühnen vorbehalten war. Schon dort erwiesen sich dramatisierte Romane immer wieder als Kassenmagneten. Führend waren die Theater an den Pariser Boulevards. Für meinen Essay über Puccinis La Bohème habe ich mich mit Mugets Romanvorlage befasst. Darüber hinaus und für diesen Beitrag relevant mit dem Theaterstück Auf deren Grundlage. Von Theodor Bayer unter Mitwirkung Mugets ersonnen, kam La Vie de la Bohème im November 1849 am Pariser Théâtre des Variétés höchst erfolgreich heraus. Dramatisierte Romane wie der Mugets waren finanziell höchst einträgliche Unterhaltung, profitträchtiges Amüsement. Obschon bisweilen durchaus nicht ohne Anspruch, bleibt der Geruch des bloß Kommerziellen an ihnen haften. Wiederentdeckungen in der Oper fördern, im Unterschied zu denen im Sprechtheater, oft nicht einmal oder doch kaum mehr im Forschungs- und Lehrbetrieb der Hochschulen präsente Werke zutage. Mittlere und kleine Häuser erwerben sich auf diesem Terrain erhebliche Meriten und weit überregionales Aufmerken der Medien. Eine für den Stand der Theater gegenüber den von der Politik gesetzten Prioritäten unabdingbare Publizität. Das kleine Haus im erzgebirgischen Annaberg-Buchholz landet da mit schöner Regelmäßigkeit Volltreffer. Sonderlich zwei Musiktheater-Wiederentdeckungen kommen mir in den Sinn. Zunächst Donizettis letzte zu Lebzeiten, nämlich 1844 in Neapel, uraufgeführte Oper Caterina Cornaro. Seither beinahe vergessen, belebte, von Publikum und Presse gepriesen, vor 3 Jahren das Stadttheater Gießen, das Werk um die in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts auf den Thron Zyperns gelangende gebürtige Venezianerin wieder. In der Tat ein Wurf. Einst hatten die Neapolitaner Gazetten dem Komponisten unterstellt, vorsätzlich miserable Musik geliefert zu haben. Mag sein, was die Journalisten am Uraufführungsabend vernahmen, dünkte sie zu avantgardistisch. Unlängst hatte Donizetti in Wien Verdis Novität Nabucco dirigiert. Mit Folgen. Die Nabucco beinahe bis zur Sprengung überlieferter Formen, leidenschaftlich durchpulsende Hochspannung, färbte auf Donizettis Faktur ab. Die Neapolitaner empfanden sich offenbar vor den Kopf gestoßen, hingegen die Gießener elektrisiert. In der vergangenen Spielzeit trat Ethel Smythe's The Wreckers, deutscher Titel Strandrecht, den Siegeszug durch gleich 3 deutsche Staatstheater an. Karlsruhe, Meiningen und Schwerin. Alle 3 Produktionen bestätigten den Rang und die Repertoirefähigkeit des Werks. Smythe 1906 in Leipzig, wo sie auch studiert hatte, uraufgeführte Oper beweist die ungeheure dramatische Pranke der britischen Komponistin. Das Sujet fesselt. Eine Dorfgemeinschaft an der Küste Cornwalls plündert die an den Klippen gescheiterten Schiffe und ermordet, um Zeugen zu beseitigen, deren Besatzung. Der Ortspriester attestiert die Verbrechen als gottgefälliges Werk. Das sich den Untaten widersetzende Liebespaar wird in eine Höhle gesperrt, in der es bei steigender Flut den Tod erwartet. Smythes Partitur greift auf Wagners Fliegenden Holländer und Tristan zurück und weist zugleich auf die Opern Benjamin Brittens voraus. Die jüngsten Aufführungen glichen Elementarereignissen. Auch in dieser Spielzeit werden The Wreckers mindestens eine Produktion erleben in Detmold. Wenn ich neuem und wiederentdecktem Publizität zu verschaffen, um Folgeproduktionen anzuregen, eine meiner erfüllendsten Aufgaben nenne, so lässt dies manche Marketingleute kalt. Bei nächtlichem Gespräch nach einer Premiere im frankophonen Raum erklärte mir die Inhaberin einer renommierten Agentur, auf Nachspielerfolge komme es nicht an. Wichtig sei einzig, die von der Uraufführung oder Ausgrabung geweckte reichweitenstarke Aufmerksamkeit für das jeweilige Haus. Stücke kämen und gingen. Um Appetenz zu wecken und Werbeerfolg zu erzielen, sei Repertoiretauglichkeit weder Erfordernis an Neues noch lange Vergessenes. Das lässt sich wohl kaum bestreiten. Doch verdient so manches uraufgeführte oder reanimierte Werk Theaterleitungen, die es mit ihm ein weiteres Mal wagen. Freilich erfordert dies gleiche Courage wie der Entschluss zu Uraufführung oder Wiederentdeckung. Alle weiteren Folgen können Sie auf sämtlichen bekannten Podcast-Plattformen und auf kulturkaminski.de sowie stagesticker.de finden. Ihnen viel Gutes. Kaminski Solo, ein Podcast von Kultur Kaminski, dem Magazin für Künste und Lebensart, heute in Zusammenarbeit mit dem Medienpartner stagesticker.de.